wurde ja gebeten, über Fake News und echten Krieg am Beispiel von Mosul und Aleppo heute was zu erzählen. Das ist natürlich das jeweils ein umfassendes Thema. Das wäre abendfüllend eigentlich. Ich kann das also nur kurz anreißen. Ich habe aber ja zu den meisten Sachen schon auch Ausführlicheres geschrieben, unter anderem auch für die IMI, ist auch im, zum Beispiel im Ausdruck von August gibt es was über Mosul, da kann man also das alles dann auch noch vertiefen. Ja, Mosul und Aleppo sind ja in der Tat bezüglich dieser beiden Aspekte auf traurige Weise herausragend. Die Kämpfe um die beiden Städte waren ja die schlimmsten Schlachten im jeweiligen Land. Und sie stehen dabei aber nicht nur als drastische Beispiele für die Brutalität der Kriege, sondern halt auch für die Doppelmoral in der westlichen Berichterstattung, die offensichtlich weit mehr an den Interessen der herrschenden Eliten im eigenen Land als am tatsächlichen Geschehen vor Ort, also den Real Wars, ausgerichtet sind. Wer Berichte über Mosul und Ost-Aleppo vergleicht, schrieb auch Patrick Cockburn, der renommierte Nahost-Korrespondent des britischen Independent. Also wer die Berichte vergleicht, könne sehr viel über die Propaganda lernen, die wir konsumieren. Und er kennt sich, glaube ich, da gut aus. Ein Vergleich der beiden Militäroffensiven zeigt zudem auch die großen Unterschiede im Vorgehen der syrischen Armee und seiner Verbündeten, vor allem natürlich Russlands, und dem der US-geführten Allianz. Und man muss sagen, das ist dann letztlich gerade umgekehrt als der Eindruck, den man hier hat. Ausgangslage ist ja in beiden, war in beiden Städten ja sehr ähnlich. Aleppo im Norden Syriens und Mosul im Nordirak sind beide große, mehrheitlich sunnitische Metropolen. Sowohl im Osten Aleppos wie auch in ganz Mosul waren unter Kontrolle islamistischer Kräfte. Beide wurden von Regierungstruppen mit ausländischer Unterstützung belagert, bombardiert und schließlich gestürmt. Die Darstellung von Politik und in den Medien könnte aber unterschiedlicher kaum sein. Die Schlacht um Mosul, wo sich nach Schätzung westlicher Geheimdienste noch 7.000 bis 8.000 Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats, der im Arabischen meist despektierlich Daesh abgekürzt wird, unter 1,5 Millionen Einwohner verschanzt hatten, wurde ja als Offensive zur Befreiung dieser Stadt gefeiert. Die Offensive zur Vertreibung der islamistischen Milizen aus Ost-Aleppo, wo noch etwa 100.000 bis 150.000 verbliebene Bewohner ausharrten, wurde zur Entscheidungsschlacht zwischen dem Assad-Regime und der Opposition in einer befreiten Stadt hochstilisiert. Den Charakter der Opposition in Aleppo, also dieser sogenannten Opposition, blendete man dabei völlig aus. Man ließ so den Eindruck entstehen, es handelte sich um fortschrittliche Kräfte und um das von ihnen kontrollierte, die Stadtteile dort um befreite Gebiete. Und ausgehend von dem Narrativ entstand dann auch die größte Propagandaschlacht im Krieg, im Rahmen des Kriegs in und gegen Syrien. Wenn man da die Einleitung sich vergegenwärtigt, könnte man sagen, diese geplante Bekämpfung der EU von Desinformationskampagnen erinnert dann doch stark an den Ruf von Dieben, haltet den Dieb. Ja, im Hintergrund natürlich war die enorme strategische Bedeutung, die der Kampf um die Hoheit über Aleppo, der zweitgrößten Stadt Syriens, hatte. Wäre es den Milizen gelungen, die gesamte Stadt einzunehmen, hätte man hier eine gute Basis gehabt, den Krieg gegen die Assad-Regierung zu intensivieren. Die Niederlage der dortigen Milizen hingegen bedeutete auch eine Niederlage der NATO-Staaten und ihrer Verbündeten. Faktisch eigentlich kann man sagen, das Ende des Regime-Change-Projektes. Sie suchten daher den Preis für die syrische und russische Regierung so hoch wie möglich zu treiben, indem sie deren militärisches Vorgehen auf allen möglichen Ebenen skandalisierten. Und mit der Beginn der Offensive im August 2016 hatte die Berichterstattung im Westen nahezu einheitlich nur noch einen Tenor. Regierungstruppen und russische Luftwaffe lassen die Stadt in einem Inferno untergehen. Oft wurde dabei nicht mal erwähnt, dass sich die Offensive nur auf einen Teil der Stadt, den Ostteil, richte. Es wurde der Eindruck immer wieder erweckt, die ganze Stadt stehe vor dem Untergang, wie einst Dresden, was eins der gängigen Vergleiche war. Dabei war es überhaupt kein Geheimnis, dass die da heroisierten Verteidiger, wir reden auch hier von ungefähr 8000 Kämpfern, dass die überwiegend aus radikal-islamistischen, viele davon Al-Qaida-nahe Milizen bestanden. Die dominierenden Kräfte waren ja die Fatah al-Sham, früher Al-Nusra-Front, und Ahrar al-Sham. Dschihadistengruppen also, die dem Daesh in Bezug auf reaktionäre islamistische Ideologie und auch Brutalität nicht so viel nachstehen. Und faktisch, muss man dann sagen, waren westliche Medien sich auch nicht zu schade, offen gemeinsame Sache mit diesen Al-Qaida-Gruppen zu machen. So gab der Spiegel in einem Artikel durchaus an, dass die kampfstärksten Milizen für den syrischen Staat kämpfen, so wörtlich, indem ihre fundamentalistische Auslegung des islamischen Rechts der Scharia gelten soll, bezeichnen sie aber trotzdem in ihrer Überschrift als Aleppos letzte Hoffnung. Im Unterschied zum Spiegel sah wohl kaum ein Bewohner Aleppos die von den Islamisten und Dschihadisten beherrschten Viertel als befreites Gebiet an. Die Enklave entstand auch keineswegs infolge eines Aufstandes in der Stadt selbst. In Aleppo hat es 2011 keine nennenswerte Proteste gegen die Regierung gegeben. Die Stadt galt als Assad-Hochburg und blieb auch über ein Jahr lang vor Unruhen verschont. Zum Verhängnis wurde ihr eher ihre Nähe zur Türkei. In der Grenzregion hatten sich die islamistischen Milizen formiert und eroberten von da aus den Osten der Stadt von außen und waren dann auch bis zum Schluss gut über die nahe türkische Grenze versorgt. Das Gros der Bevölkerung dieser betroffenen Stadtteile flüchtete damals schon, die meisten in die halt von der Armee gehaltenen Viertel im Westen. Allen Berichten, also Berichten von Betroffenen zufolge, konnte man letzt sogar in der New York Times lesen, errichteten die Milizen dort ein islamistisches Terrorregime mit allem, was dazugehört, und versuchten dann halt unter Einsatz von Mörsern und Raketen, durch Autobomben, Selbstmordkommandos etc. in die benachbarten Viertel vorzustoßen. Die Mehrheit in Aleppo betrachtete daher, wie vor kurzem noch der Erzbischof der Maroniten von Aleppo noch einmal betonte, die Vertreibung der Terroristen, wie er das auch wörtlich sagte, durchaus als Befreiung. Ja, aber diese romantisierende Darstellung der Dschihadisten als Kämpfer für die Freiheit diente dazu, dass alle Quellen aus ihrem Umkreis eine enorme Glaubwürdigkeit zugebilligt bekamen. Nicht nur bei den Medien, die ohnehin ja gern bereit sind, alles dankend anzunehmen, dass das gewünschte Bild unterfüttert, sondern leider ja auch bei Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch. Das führte zum Beispiel so weit, dass dann Human Rights Watch bei ihrer Kampagne gegen die sogenannten Fassbomben, das war ja eine der ganz großen Themen da in Aleppo, immer wieder mal Bilder von Zerstörungen zeigte, die angeblich die Auswirkungen von Fassbomben belegen sollen, die aber aus ganz anderen Kriegsgebieten kamen, einmal aus Kobani, einmal sogar aus dem Gazastreifen. Also generell kann man sagen, egal ob Berichte über Fassbombenabwürfe oder Angriffe auf Krankenhäuser, auch sehr häufig erwähnt, primäre Quellen waren in fast allen Fällen oppositionelle Gruppen, die mehr oder weniger eng mit den Milizen dort verbandelt waren, wie zum Beispiel das Aleppo Media Center oder die berühmt-berüchtigten Weißhelme. Unabhängige Journalisten hingegen konnten kaum in diese Stadtteile vordringen. In dieser Situation, so auch Patrick Cockburn, haben ausländische Medien aus Naivität oder Eigeninteresse zugelassen, dass Leute, die nur mit dem Segen von Al-Qaida-nahen Gruppen wie die Al-Nusra-Front und Ahrar al-Sham die Berichterstattung dominieren. Dies hat die Gefahr für Auslandskorrespondenten in Syrien, die aus den umkämpften Gebieten berichten wollten, massiv erhöht, da die Dschihadisten alles dran setzten natürlich, und es ging von Entführungen bis zur Ermordung, dass Berichte ausschließlich von den mit ihnen sympathisierenden oder von ihnen kontrollierten lokalen Aktivisten, gerne auch Bürgerjournalisten genannt, kommen. Und das muss man sagen, die positive Erfahrung, die die Milizen in Aleppo mit ihrer Medienpolitik hatten, wird so steht zu befürchten, Nachahmer natürlich in anderen Konflikten finden. Es wäre allerdings äußerst blauäugig anzunehmen, dass diese äußerst ansprechende, professionelle und erfolgreiche Public Relations Arbeit, die da gemacht wird, allein das Werk der Milizen und der verbündeten sogenannten Zivilgesellschaftengruppen wäre. Natürlich haben arabische und westliche Regierungen von Beginn an eine ziemlich offene Rolle bei der Finanzierung und Ausbildung von regierungsfeindlichen Mediengruppen gespielt. Ein syrischer Journalist hat dem Cockburn erzählt, dass ihm $17,000 im Monat angeboten worden sind für die Arbeit in einem von der britischen Regierung finanzierten PR-Projekt. Gut, in allen Kriegen werden natürlich übertriebene Gräuelgeschichten produziert, das gehört dazu. Aber in Syrien, so nochmal das Fazit von Cockburn, haben solche fabrizierten und absolut einseitige Nachrichten die Berichterstattung zu einem Grad dominiert, wie vermutlich nie seit dem Ersten Weltkrieg. Und Cockburn als Veteran, als Kriegsberichterstattung, denke ich, weiß, von was er redet. Und nur natürlich durch diese breite, massive Beeinflussung der internationalen Öffentlichkeit, insbesondere natürlich der westlichen, war es möglich, die aggressive Regime-Change-Politik jetzt bis heute fortzusetzen. Gut, Fake-New-Beispiele, da könnte ich jetzt auch einen Abend füllen. Ich hatte auch ein paar Sachen vorbereitet, auch mit Bildern, aber da fehlt uns die Zeit leider. Ja, wobei natürlich Fake News, da geht es ja nicht nur um direkte Falschmeldungen, die machen ja bekanntlich nur den kleineren Teil von Propaganda aus. Meist wird ja eher durch eine einseitige und übersteigerte Berichterstattung Stimmen gemacht. Das war in Syrien, ist es halt vor allem auch dadurch, dass durchweg auch zwar die sehr stark oder auch übertrieben Angriffe von Regierungstruppen, russischer Luftwaffe etc. berichtet, auch skandaliert wird, aber auf der anderen Seite die der sogenannten Rebellen schlichtweg unerwähnt bleibt. Und so wird immer wieder auch der Eindruck erweckt, dass die Regierungstruppen die Russen auf Zivilisten, auf Wohngebiete etc. feuern, weil man einfach überhaupt nicht erfährt, dass dort bewaffnete Gegner präsent sind. Ja, klar, viele Nachrichten dienen natürlich der Emotionalisierung. Da gibt es viele Beispiele. Wer daran interessiert ist, der kann einfach auch mal Fake News Aleppo in seine Lieblingssuchmaschine eingeben. Da wird er eine gute Auswahl finden. Ich habe mir nur das ein Beispiel mal rausgenommen. Das ist das Bild, ein sehr rührendes Bild von einem kleinen aleppinischen Jungen, Omran, der blutverschmiert auf so einer Bank sitzt. Ein Bild, wie es Michael Lüders mal beschrieb, das an emotionaler Wucht kaum zu überbieten ist. Er wurde damit im August 2016 geradezu zu einer Ikone der Schlacht um Aleppo. Es gab kaum eine Zeitung, die das Bild nicht veröffentlicht hatte. Omran sei, so hat der Fotograf erzählt, durch einen syrischen oder russischen Luftangriff verletzt, von den Weißhelmen aus den Trümmern geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Vater bestritt allerdings die Geschichte umgehend. Sein Sohn sei nur leicht verletzt damals gewesen und dies auch keineswegs durch einen Luftangriff. Und er beschuldige die Weißhelme und die internationalen Medien, seinen Sohn für Propagandazwecke missbraucht zu haben. Über das Interessanteste an der Geschichte wurde aber auch später kaum berichtet. Der Fotograf, Mahmud Raslan hatte kurz vor diesem Foto ein Selfie gepostet, das ihn grinsend mit Angehörigen der Dschihadisten Miliz Harakat Nur ad-Din as-Sanki zeigte. Und unter diesen waren wiederum zweifelsfrei auch zwei Männer, die 4 Wochen zuvor einen 12-jährigen Jungen für ein Propagandavideo geköpft hatten. Und dieser Raslan arbeitet im Aleppo Media Center, das zu den wichtigsten Informationsquellen der westlichen Medien in Aleppo zählte. Gehandelt wird dieses als unabhängiges Netzwerk, sogenannte Bürgerjournalisten. Es steht aber fest im Lager der Regimegegner und ist eng vernetzt mit den Dschihadisten. Finanziert wird es maßgeblich vom französischen Außenministerium, aber auch aus Washington, London und Brüssel erhält das Sender erhebliche Summen. Und noch besser ausgestattet und auch wesentlich prominenter ist die andere Gruppe, die da bei diesem Fake beteiligt waren, und das sind die sogenannten Weißhelme, die noch stärker im Grunde involviert sind, um westliche Medien mit Propaganda. Ja, genau, sag ja, prominent. Sie werden euch dargestellt als eine syrische Zivilschutzgruppe aus Freiwilligen, die sich da halt zusammengeschlossen haben. Tatsächlich wurde sie allerdings nicht in Syrien gegründet, sondern in New York, und auch nicht von Syrier, sondern von einem ehemaligen britischen Offizier, James Le Messurier, der heute unter anderem als Militärberater auch für Katar arbeitet. Also organisiert wird es, diese Organisation auch heute noch weitgehend aus New York. Das Geld kam zunächst aus den Golfstaaten, anschließend auch aus den britischen und aus den US-amerikanischen Regierungen. Und auch Deutschland hat mittlerweile etliche Millionen an die Organisation überwiesen. Insgesamt sollen sie in den letzten 3 Jahren über 100 Millionen Euro erhalten haben. Na, über so eine Summe könnten sich viele Hilfsorganisationen nur freuen. Das meiste Geld steckten die aber offensichtlich in die Medienarbeit. Von ihnen stammen, wie gesagt, die meisten Bilder, Videos, Berichte über Aleppo. Verletzte versorgen sie auch, aber nur in den Gebieten, die unter Kontrolle islamistischer Milizen stehen. Sie sind auch personell eng mit den dschihadistischen Gruppen verbunden. Da gibt es durchaus Leute, die da hin und her gewechselt haben. Doch das schadet halt ihrer Popularität so wenig wie der häufige Nachweis, dass Bilder, die sie verbreiten, nicht das zeigen, was sie vorgeben. Nur sie kriegen, wie gesagt, tatsächlich trotzdem den alternativen Nobelpreis, und ein Film über ihre Arbeit, eine Kurzdoku, hat sogar den Oscar erhalten. Ja gut, das als nur mal 2 kurze Beispiele. Ja, parteiische Herkunft natürlich von Meldungen, diese ganze Verwicklungen und sowas sind natürlich kein Beweis, dass bestimmte Meldungen über Gräuel der syrischen Regierung, der Russen oder sowas nicht stimmen würden. Das ist auch klar. Sofern es sich nicht um offenkundige Fälschungen handelt, haben wir auch kaum eine Möglichkeit, von hier herauszufinden, ob was dran ist oder nicht dran ist. Da wären natürlich unabhängige Untersuchungen jeweils möglich, die unter den Verhältnissen dort quasi ausgeschlossen sind. Ich denke einfach, wir sollten uns nur klar machen, dass genügend Grund zum Zweifel immer besteht, der natürlich besonders verstärkt wird durch die vielen Fälle, wo wirklich auch diesen Organisationen Fälschungen bei ihren Berichten nachgewiesen werden kann. Und man muss sagen, selbst wenn sehr viele dieser Vorwürfe stimmen würden, ist die Berichterstattung, die wir da aus Aleppo erhalten haben, trotzdem Propaganda, weil sie ist halt dermaßen einseitig und auch wesentlich mehr auf Emotionalisierung, auf Stimmung ausgerichtet, als an Information. Also auch das kann man durchaus schon als Propaganda zeichnen. Und natürlich auch kann man es als Propaganda zeigen, wenn man schaut, wie stark die Beurteilung dessen, was in Aleppo passiert, mit dem, was in anderen Gebieten, wo dann die US-Allianz angegriffen hat, aktiv war. Gut, kommen wir zum Real War bei Aleppo. Natürlich waren die Luftangriffe der Artilleriebeschuss der Regierungstruppen der Russen, auch die Straßenkämpfe später für die verbliebene Bevölkerung ein Horror, der große Verwüstungen in dieser Stadt mit ihrer jahrtausendenalten Geschichte anrichtete und sicherlich auch Tausende tötete. UNESCO schätzt, dass 60% der berühmten historischen Altstadt schwer beschädigt und bis zu 30% völlig zerstört wurden. Verschwiegen wird aber bei den häufigen Bildern über die Zerstörungen, dass ein erheblicher Teil der Schäden bereits im Sommer beim Eindringen der islamistischen Milizen nach Ost-Aleppo verursacht wurde. Teile der Altstadt zum Beispiel wurden dabei schon durch Feuer verwüstet. Der berühmte Souk, der Bazar dort, das weltgrößte überdachte Marktviertel, wurde damals von den Islamisten geplündert und gebrandschatzt. Auch außerhalb der Altstadt wurde vieles, wie verbliebene Bewohner berichteten, schon durch die Milizen selbst verwüstet, die großflächig Wohnungen und Industrieanlagen geplündert haben und sich dabei auch gegenseitig behagten. Ja, die Zerstörung, die im Zuge der Rückeroberung entstanden sind, wurden entgegen den gängigen Berichten nicht vorwiegend durch Luftangriffe verursacht, sondern wie die Art der Schäden zeigt, während der Straßenkämpfe. Jan Åberg, ein schwedischer Frieden- und Konfliktforscher, der sich Aleppo im Dezember 2016 nach der Befreiung von den Islamisten angeschaut hat, schätzt die Zerstörung durch Luftangriffe auf höchsten 10%. Ja, und vielleicht muss auch noch sagen, dass es eher eine Befreiung war, kann man auch daran sehen, dass die jetzt viele Aleppiner wieder zurückkehren. Seit jetzt Anfang des Jahres bis Juli waren es schon über 400.000. Und wenn man die rechnet, die aus dem Westteil wieder in den Osten gegangen sind, sind auch 300.000 Menschen in den Osten wieder zurückgekehrt. Die Straßen sind aufgeräumt, aber die Ruinen sind überall noch gegenwärtig, aber die Infrastruktur ist genügend hergestellt, dass sie mit der Instandsetzung ihrer Häuser und Wohnungen beginnen können. Von einer so raschen Rückkehr können die früheren Bewohner des Westens von Mosul nur träumen. Mosul ist ja praktisch die Befreiung dort vom Islamischen Staat, ist ja im Sommer, im August abgeschlossen worden. Das Ausmaß der Verwüstung ist dort allerdings wesentlich größer als in Ost-Aleppo. Laut UNO sind bis zu 80% des Westens von Mosul zerstört. Man kann sich davon selbst ein Bild machen. Es gibt Videoaufnahmen und Fotos des Fotografen Philipp Dana, die das Magazin National Geographic online unter der Überschrift Among the Ruins of Mosul veröffentlicht hat. Und da geht man halt mit einem Video drüber. Und da sieht man, dass tatsächlich der Teil westlich des Tigris eine einzige Trümmerlandschaft ist. Ja, wer die Massivität der Angriffe auf die Millionenstadt, die ja etwa so groß wie Hamburg ist, verfolgt hat, erstaunt dies nicht. Auch der Chef des für Europa und den Nahen Osten zuständigen US Central Command, General Joseph Votel, bezeichnete den Sturm der Metropole als die größte und tödlichste urbane Schlacht seit dem Zweiten Weltkrieg. Mag sein, dass ihm dabei ein paar Schlachten in Korea und Vietnam entfallen sind, aber im Nahen Osten war es mit Sicherheit die verheerendste. Nach Einschätzung der UNO stellt das Ausmaß der Zerstörungen jedenfalls alles bisherige im Irak in den Schatten. Von den 54 Wohndistrikten Westmosuls wurden 15 völlig dem Erdboden gleichgemacht und dabei fast 32.000 Häuser komplett zerstört. In den 23 mittelschwer und den 16 leicht beschädigten Distrikten kamen weitere 16.000 vollständig zerstörte Häuser hinzu. Insgesamt also Wohnungen für weit mehr als eine halbe Million Menschen. Die Lage in der einzigen Metropole, die ja wie Aleppo auf eine jahrtausendelange Geschichte zurückblickt, sei die größte Herausforderung, der sich die UNO je gegenüber sah. Der größte Teil der Zerstörung dürfte Berichten zufolge auch hier auf den Artilleriebeschuss mit Mörsern und Raketen durch die irakischen Truppen zurückzuführen sein. Ein weiterer geht auch hier wie in Aleppo auf das Konto der Dschihadisten. Aber ein großer Teil der betroffenen Gebäude war, wie Aufnahmen der betroffenen Viertel zeigen, eindeutig durch Bombardierung aus der Luft zerstört worden. Als die US-geführte Allianz aus den NATO-Staaten, dazu kam noch Australien, Jordanien und Marokko, den Bodentruppen den Weg wirklich dann Meter für Meter regelrecht frei gebombt haben, ohne Rücksicht auf die hunderttausenden Bewohner, die in den dichten Stadtvierteln noch eingeschlossen waren und keine Möglichkeiten hatten zu entkommen. Viele konnten erst in den letzten Tagen fliehen. Insgesamt wurden dann im Laufe des fast 9 Monate dauernden Angriffs über 1 Million Menschen aus der Stadt getrieben. Und die Trump-Regierung hat den brutalen Luftkrieg dann noch weiter eskaliert, indem sie Mitte Mai das Einkreisen und Auslöschen des Islamischen Staates als neue Taktik anordnete, weil die ganzen NATO-Staaten haben die Rückkehr ausländischer Kämpfer der Terrortruppe dann als größtes Risiko für die eigenen Länder erklärt. Und deswegen haben also nicht nur auch die USA, auch die Briten, die Franzosen angefangen durch sogenannte Auslöschungskampagne, also durch gezielten Abschuss der ausländischen Kämpfer vor Ort, deren Rückkehr halt in die eigenen Länder zu verhindern. Wie viele in Mosul ums Leben gekommen sind, ist schwer zu schätzen. Noch immer liegen Leichen unter den Trümmern. Aus irakisch-kurdischen Geheimdienstkreisen gibt es die Info, dass sie halt die Zahl der Toten auf mindestens 40.000 schätzen. Gut, ich werde das abkürzen. Das kann man, wie gesagt, in der IMI-Studie oder hier im Ausdruck nachlesen. Neueres dazu habe ich in Osjetski veröffentlicht, findet man auch alles im Internet. Ja, in Mosul sieht es so aus, dass da 200.000 Flüchtlinge in den Ostteil der Stadt, der nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist, rückkehren konnten, aber es sitzen immer noch 750.000 aus Mosul in Zeltlagern fest und das auf unbestimmte Zeit. Flächendeckende Zerstörung von Wohnungen, Geschäften, Krankenhäuser, Schulen, so die internationale Organisation für Migration, macht eine baldige Rückkehr unmöglich. Allein die Wiederherstellung der lebensnotwendigen Infrastruktur Mosuls wird über 1 Milliarde US-Dollar kosten und Monate dauern. Die Kosten des gesamten Wiederaufbaus der Stadt werden auf fast 50 Milliarden Dollar geschätzt. Gut, dann zum Schluss dann noch bezogen auf den Punkt Fake News. Im Fall Mosuls kann man halt ja konstatieren, dass es da ein völliges Fehlen von Mitgefühl für die Eingeschlossenen hier in den Medien gab. Aus Mosul, glaube ich, kaum jemand hat Bilder oder Berichte über die Verwüstungen dort gesehen. Es gab keinerlei Leidensgeschichten von Betroffenen, keine Bilder von toten, verwundeten Kindern wie aus Aleppo. Eingebettete Journalisten gaben meist nur die Erfolgsmeldungen beim Vorrücken vor und dann am Ende Bilder von feiernden Soldaten und Milizionären. Kaum erwähnt wurden die Konflikte zwischen sunnitischer Bevölkerung in Mosul und Umgebung, die es dem Daesh überhaupt möglich ist, sich festzusetzen, der daraus resultierenden Abneigung gegen die überwiegend schiitischen Befreier, insbesondere auch der schiitischen und kurdischen Milizen. Absolut unkritisch wurde die Schlacht um Mosul als Kampf einer demokratisch gewählten Regierung gegen den Daesh dargestellt, bei dem sie völlig zu Recht von der US-geführten Anti-S-Koalition unterstützt wurde. Keine Rede, dass dieser Kampf durchaus von schiitischen Kräften, die die Regierung dominierten und das Gros der Truppen stellten, als Kampf gegen die unbotmäßigen Sunniten allgemein geführt wurde und von kurdischer wie von schiitischer Seite dabei auch versucht wurde, ethnisch und konfessionell gemischte Gebiete von Sunniten zu säubern. Die Berichterstattung war mit wenigen Ausnahmen so ausgerichtet, dass eine Alternative zum Sturm Mosuls und das um jeden Preis, wie es Amnesty International mal nannte, schlicht nicht denkbar war. Und das ist halt auch eine üble Propaganda. Wäre noch viel zu sagen, aber ich schließe dann halt mal für heute.
So, wir senden hier bei der Wüstenwelle direkt vom IMI-Kongress aus dem Schlatterhaus.